In der letzten Episode mit dem Patrick Arnecke haben wir kurz gestreift, dass uns Psychologie im Strafverfahren stark beeinflusst. Sogenannte Bias. Das lässt sich ins Deutsche noch schwer übersetzen. Es geht um Voreingenommenheit, wenn man im Kontext von Personen redet, also von Anwälten, Richter, Polizei oder Gutachter. Es ist ein Vorurteil, wenn man das alltagssprachlich fassen will. Dann geht es um Verzerrungen, und zwar systematische Verzerrungen in Statistik, Forschung oder KI-Datensätze. Das ist vor allem das Thema mit dem Patrick. Dann kognitive Verzerrungen oder Einseitigkeit, strukturelle Schieflagen. Also je nach Kontext ist es ins Deutsche etwas anders zu übersetzen. Der Patrick ist im Zusammenhang mit Datensätzen darauf zu sprechen gekommen, sogenannte Data-Bias. Er sagt, Datensätze sind nicht einfach neutral, sondern jemand entscheidet, welche Daten man überhaupt sammelt. Dort sind bestimmte Merkmale drin, andere fehlen. Datensätze enthalten auch immer Fehler. Das führt letztlich dazu, dass sogenannte Machine Learning Modelle, sagen wir jetzt im Kontext von einer Strafzumessung, die haben notwendigerweise Verzerrungen in den Ausgangsdaten. Dann hat er vom Automaten-Bias gerät, also das meint man im Kontext, wenn Maschinen etwas ausrechnen oder Maschinen uns etwas vorschlagen, dann neigen wir Menschen dazu, dem Ergebnis mehr zu vertrauen, weil es von einer Maschine kommt. Also man hinterfragt das weniger kritisch, was natürlich bei KI auch ein Riesenproblem ist. Dann haben wir einen Ankereffekt, der besagt, dass die erste Information überproportional viel Gewicht hat. Ich kritisiere das ja zum Beispiel vor allem auch bei einer Anklage, wenn dort eine Zahl steht, ein Strafmass. Und wenn man natürlich ein Strafzumessungsmodell mit KI macht, dann hast du natürlich den Ankereffekt auch stark. Und dann spielt ja eben auch der so übergehörte Automaten-Bias rein. Also das KI ist gerade auch ein Moment, um wirklich reflektieren über Bias. Und dann haben wir noch Eloquenz-Bias. Also so unsere Sprachmodelle via KI schreiben extrem gut, sprachlich fast fehlerlos. Und durch das wirken die Texte unglaublich seriös und überzeugend. Auch wenn sie inhaltlich kompletten Quatsch erzählen. Und da ist halt auch die Gefahr, dass die Eloquenz, die Eleganz der Texte unser Urteil trübt. Also das sind drei ganz gewichtige Gründe, gemäss Patrick, um ganz vorsichtig zu sein beim Einsatz von KI. Namentlich im Einsatz in der Justiz. Ich habe noch die Sprache gebracht, dass wir sowieso einen strukturellen Bias haben in der Strafjustiz. Also überhaupt, wie wir ein Strafverfahren führen, wie die ganzen Strukturen sind. Das ist ein Zurüsten zu einer Verurteilung. Notgedrungen natürlich. Aber da gibt es zum Teil völlig falsche Anreizsysteme und strukturelle Bias, die eben auch selbsterfüllende Prophezeiungen erfüllen. Der Umgang mit den Akten, was wir dem Gericht vorlegen, welche Beweise das Gericht selber noch abnimmt, wie viele Jahre Strafuntersuchung gab es überhaupt beim Gericht liegt, die Art und Weise, wie man anklagt, dass man vor Gericht nicht mehr warten verhandelt. Das führt dazu, dass wir im Ermittlungsergebnis von der Staatsanwaltschaft, wo das Recht eigenmächtig machen kann, ein sehr grosses Gewicht gibt. Und das führt natürlich nicht notgedrungen zu Fehlurteilen, aber es ist halt der Gefahr inhärent und ich wage die Frage aufzuwerfen, ist das wirklich das, was wir wollen, dass wir uns derart abhängig machen von der Arbeit von einzelnen Strafverfolger, Strafverfolgerinnen. Und dann bin ich auch zur Sprache gekommen, dass eben in der juristischen Ausbildung Bias überhaupt kein Thema ist. Wenn man das vor Gericht zur Disposition stellt, darauf hinweist, dann erlebt man immer das Gleiche, nämlich den Hinweis, dass man das weiss. Aber nur weil man etwas weiss, verschwindet der Effekt nicht. Und gerade das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Und wir haben zumindest im Kanton Zürich eine monokausale Richterausbildung. Also oftmals sind Richter als Auditorin, Auditor am Gericht eingetreten. machen dann vielleicht noch die Anwaltsprüfung, aber man macht die verschiedenen Stufen innerhalb der Gerichte immer am Gericht selber und hat nie erlebt, wie eine Staatsanwaltschaft schafft, wie eine Strafuntersuchung wirklich geführt wird, wie sie ist als Verteidiger zu arbeiten. Das führt zwangsläufig dazu, dass du natürlich die Strafakten nicht richtig einschätzen kannst. Und gerade bei einer dritten Strafkammer finde ich das jetzt hochproblematisch, wo eigentlich das Nadelöhr für die Qualität, für die Rechtsstaatlichkeit von unserem Strafverfahren hat. Und wenn natürlich namentlich dort eine Gerichtsschreiberjustiz hast, die notgedrungen natürlich nicht bei der Staatsanwaltschaft oder in der Verteidigung geschafft haben, aber dann auch noch drei Richter hast, die auch nie auf irgendeiner anderen Ebene geschafft haben, dann kann es eben schon sein, dass man da strukturell für ganz gewichtige Themen ein Stück weit blind ist. Also gerade im Epizentrum der Strafprozessjustiz würde ich mir eigentlich ein Gremium wünschen, das alle verschiedenen Sichtweisen einbezieht. Und jetzt sollte man wahrscheinlich weg von einer Gerichtsschreiberjustiz, sondern einfach gescheite Köpfe zusammenziehen, dann kostet halt die Justiz in diesem Bereich ein bisschen mehr, aber dafür haben wir eine höhere Rechtsstaatlichkeit und vor allem auch praktikerorientierte Entscheidungen. Weil mir das wirklich ein Anliegen ist und man merkt, glaube ich, auch, es ist so ein bisschen ein Triggerpunkt im Gespräch mit dem Patrick, möchte ich kurz erklären, was wir in Strafverfahren eigentlich machen. Man versucht, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Dann möchte ich kurz überlegen, wie unser Gedächtnis und unsere Wahrnehmung funktioniert und warum das für ein Strafverfahren problematisch ist. Und ich möchte auch herausarbeiten, warum das uns alle betrifft, also die Polizei, die Staatsanwaltschaft, Gericht und die Verteidigung. Zumindest Laien, es ist nicht bewusst oder oftmals nicht bewusst, dass ein Strafverfahren nicht einfach Fakten sind, die irgendwo objektiv rumliegen und man sammelt die ein. Nein, so ist es nicht. Strafverfahren besteht aus Menschen, die Spuren deuten, Geschichten erzählen oder Sachverhaltsversionen erzählen und Erinnerungen bewerten. Und wenn man das weiss und versteht, dann hat man, glaube ich, ganz einen anderen Blick auf Polizeirapporte, Haftanträge, Gutachten, Urteile. Das sind immer nur Sichtweisen, immer nur eine mögliche Version. Und jetzt vielleicht denkst du jetzt, ja, was erzählt jetzt so der Bonin wieder? Aber man erlebt zum Beispiel, wenn man ein Strafverfahren hat und dann gibt es irgendeinen Nebenaspekt, der ein Verwaltungsverfahren auslöst und jetzt sagen wir, geht ein Polizeirapport in die Verwaltungsakte. Dann tun auch Juristen aus dem Verwaltungsrecht die Polizeirapporte lesen, wie wenn das eine objektive Wahrheit ist. Also es steht ja im Polizeirapport, wird dann da ganz erstaunt gefragt, wenn man etwas dagegen sagt. Und das ist eben auch eine völlige Verkennung, dass ja der Polizist, der den Rapport schreibt, ist ja dort nicht dabei gewesen und hat es ja nicht selber gesehen, sondern er kann ja nur wiedergeben, was man ihm erzählt hat und was er selber allenfalls sich als Bild zusammenreimt. Damit wollte ich mit dem Beispiel nur zeigen, also das ist nicht so, dass selbst jedem Jurist, jeder Juristin das absolut bewusst ist. Und erst wenn man eben versteht, dass quasi jede Festhaltung immer mit der Bewertung von einem Menschen einhergeht, dann versteht man auch, warum in einem Strafverfahren so leicht einiges schiefgehen kann, und zwar absolut ohne böse Absicht. Strafverfahren sind immer rückwärtsgewandte Rekonstruktionen. Was heisst jetzt das genau? Wenn man ermittelt, wenn man anklagt, wenn man verteidigt, wenn man ein Urteil schreibt, dann schaut man immer auf das, was schon vorbei ist. Also man kann nicht bei einer Wahr-Szene zurückspulen und nochmal live anschauen, vergrössern, hin und her spulen. Also wir haben nicht eine Sportübertragung mit verschiedenen Kameraeinstellungen, Zeitlupe und Tonspur. Was haben wir stattdessen? Wir haben Spuren wie Fingerabdrücke, DNA, Blut, Schuhabdrücke oder Handystandortdaten. Wir haben Erinnerungen, Aussagen von Zeugen, Aussagen von Opfern oder von der beschuldigten Person. Und wir haben allenfalls eine Dokumentation. Chatverläufe, E-Mails, Fotos, Videos. Und eben die bereits angesprochenen Polizeirapporte. Das alles sind Bausteine und daraus ergibt sich aber nicht automatisch eine klare Geschichte, sondern es sind vielmehr ein paar Puzzleteile, dazu ein paar lose Fotos, dann drei widersprüchliche Aussagen. Und dann heisst Gericht, Staatsanwalt, Verteidigung, bitte rekonstruiert jetzt die Wahrheit. Das ist ein Strafverfahren. Und das ist sehr fragil, weil man nicht mehr beobachten kann, weil man auf Bruchstücke angewiesen ist und weil man die Bruchstücke zu einer Geschichte zusammensetzen muss. Und das Zusammensetzen passiert immer im Kopf. In einem Gehirn, in jedem Gehirn, in einem psychologischen System. Also gehen wir mal von einer Schlägerei nach einem Fußballmatch aus. Zeuge A sagt, der mit der Lederjacke hat angefangen. Der Zeuge B sagt, nein, der mit dem Hemd hat ihn aber provoziert. Zeuge C sagt, ich habe nicht alles gesehen, aber der mit dem Hemd ist zuerst am Boden gelegen. Dazu gibt es, sagen wir, Überwachungsvideos in schlechter Qualität, Blutspuren auf dem Trottoir und vielleicht eine Flasche, die zerschlagen worden ist. Und aus all dem muss jetzt eine Tatgeschichte gemacht werden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, erzählen nicht eine klare Geschichte. Sie werden erst zur Geschichte, wenn jemand entscheidet, wenn man glaubt, entscheidet, was wichtig ist, die Lücken erfüllt und eine Reihenfolge konstruiert. Und das meine ich, wenn ich sage, ein Strafprozess ist fragil. Es hängt entscheidend davon ab, wie man die Bruchstücke deutet. Lassen wir uns jetzt einen Schritt tiefer gehen und schauen wir mal auf unser Gedächtnis. Intuitiv stellt man sich das Gedächtnis doch so vor, wie eine Festplatte oder ein Archiv oder eine Schublade mit sauber abgeleiteten Akten. Dort liegen unsere Erinnerungen und man muss sie nur abrufen. Aber nein, so funktioniert das menschliche Gehirn nicht. Erinnerungen sind keine Fotos, die irgendwo abgeleitet sind. Erinnerungen sind eher wie ein Theaterstück, wo man jedes Mal neu aufführt. Das Gehirn nimmt bei jedem Abruf Bruchstücke aus verschiedenen Bereichen. Bilder, Geräusche, Gefühle, Erzählungen, die man gehört hat. Und daraus rekonstruiert man die Erinnerung. Und wichtig ist auch, Erinnerung entsteht nicht nur in unserem Kopf allein, sondern sie entsteht auch in Gesprächen. Das nennt man kommunikatives Gedächtnis. Was meint man damit? In einer Familie werden Geschichten erzählt. Weisst du noch, damals an der Hochzeit? In Gruppen gibt es typische Erzählungen und auch in den Medien werden Bilder geliefert, wie ein typischer Täter aussieht, wie eine häusliche Gewalt aussieht, wie Jugendkriminalität ist. Ich hatte einmal einen Fall, da ist ein Klient von mir verhaftet worden. Dunkelhäutig mit Krüseli. Der Zeuge hat ihn zweifelsfrei erkannt, ja genau, das ist der Täter, ich habe es genau gesehen. Am Schluss hat sich erwiesen, dass der wahre Täter weisser Hautfarbe war, komplett andere Nase hatte und kein Haar. Wie ist so etwas möglich? Das ist die ernsthafte Frage, die ich dazu mal auch gestellt habe. Und sie lässt sich eben nur mit genau so einem Bias erklären. All die Bilder in der Familie, in der Gruppe, aus den Medien, das fließt in die Erinnerung mit ein. Die Erinnerungen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Umgebung, das formt die Erinnerungen mit. Es kann sein, muss man vielleicht einmal selber in die eigenen Erinnerungen graben und in den Gesprächen, die man darüber geführt hat, dass die Erzählung über das Ereignis, das erinnert man mehr als das ursprüngliche Ereignis selber. Ohne, dass man dem sich vielleicht so wirklich bewusst ist. Vielleicht hast du eine Kindheitserinnerung, die nur auf einem Foto besteht. Du erinnerst dich selber nicht mehr an das Ereignis, sondern nur an das Foto, wo man sich immer wieder zeigt. Und an die Geschichte, die man zum Foto erzählt. Genau das meine ich. Was wir wissen oder vermeintlich wissen, ist immer auch das Ergebnis von dem, was man erzählt. Eigene Erfahrung, gehörte Geschichten, Medienbilder, all das vermischt sich. Und für das Strafverfahren heisst das, wenn eine Person eine Aussage macht, dann ist das nicht eine reine Erinnerung, sondern man hört, was die Person damals erlebt hat, plus was sie seitdem darüber erzählt hat, plus das, was andere ihr darüber erzählt haben, plus das, was sie aus Film, Serien, Medien kennt. Noch ganz abgesehen davon, von ihren Eigenschaften, Zeug überhaupt wahrnehmen, von der Sprachkompetenz, eigene Bilder zu transportieren und, und. Und das Gericht oder die Justiz muss dann entscheiden, wie geht man damit um. Also man schafft nie mit einfach rohen Fakten, sondern man schafft mit Erinnerungen, die kommunikativ geformt sind. Und darum ist es eben auch möglich, dass mehrere Personen Aussagen machen und alle reden von sich aus subjektiv die Worte. Und ich verstehe wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich jetzt auch sage, dass innerhalb von der, sagen wir, der Staatsanwaltschaft oder überhaupt von der Justiz gibt es auch ganz viele Leute, die damit gar nicht umgehen können. Weil sie auch das Bild haben, es muss doch eine objektive Worte geben. Aber das gibt es leider nicht. Stellen wir uns mal vor, wir hören von einem Verkehrsunfall. Es ist ein Velofahrer, ein Auto, eine unklare Schuldfrage. Variante 1. Das Erste, was wir hören, ist, der Autofahrer war betrunken. Was passiert denn automatisch im Kopf? Aha, das erklärt ja alles. Also man erwartet doch in dem Moment, der Autofahrer hat einen Fehler gemacht. Einfach unverantwortlicher. Wie kann man noch betrunken Auto fahren? Oder Variante 2. Das Erste, was man hört, ist, der Velofahrer ist über Rot gefahren. Was passiert dann? Typisch, Velofahrer fahren ja wie Selbstmörder. Also dann ist ja klar, der Velofahrer hat den Unfall verursacht. Man liest alle weiteren Informationen, die dann am Fall ankommen, aus dieser Brille. Wir haben zweimal den genau gleichen Unfall. Aber je nachdem, welche Information man zuerst hat, baut man sich eine ganz andere innere Geschichte auf. Und da sieht man auch, warum der erste Eindruck die Landkarte setzt. Und alles, was später kommt, ordnet sich in die Landkarte ein. Und in einem Strafverfahren ist das genauso, mit unter Umständen ganz, ganz krassen Konsequenzen. Und der erste Eindruck kommt in der Form von einem Polizeirapport, in der Form von einem Haftantrag, in einer Form von einem Ermittlungsbericht. Und darum insistieren wir Verteidigerinnen und Verteidiger derart, dass man von Anfang an da mit einbezogen wird. Weil all diese Texte sind nicht neutral. Das sind schon Geschichten. Sie setzen Schwerpunkte, sie lassen die Sachen weg, sie betonen andere Sachen, sie legen eine zeitliche Reihenfolge fest und sie ordnen, wer Täter ist, wer Opfer ist und wer unzuverlässig ist. Und wenn man noch weiss, wie die Protokollierungstechnik ist, 2025 in der Schweizer Justiz, dann weiss man auch, dass das Ganze nochmal verstärkt. Wir protokollieren nicht, indem wir das aufnehmen und nachträglich nachlesen können, sondern wir protokollieren sinngemäss, aufs Wesentliche fokussiert. Und was man am Anfang von einer Strafuntersuchung wissen, was wesentlich ist, das weiss man nicht. Und darum steht hinter dem Wesentlichen von Anfang an eine Wertung von einer Person, nämlich von der Person, die das Protokoll schreibt. Und das meine ich mit einer Zurüstung von Anfang an auf eine Verurteilung hin. Es kann auch auf einen Freispruch hin sein, aber es ist eine Zurüstung auf ein Ergebnis hin, wo sich eine Person oder mehrere Personen am Anfang vielleicht nicht gerade festlegen, aber einfach ein Bild haben und dann wird eingespurt. Und wenn man einen Haftantrag liest oder einen Polizeirapport zuerst liest und der Staatsanwalt fährt ja mit dem an, hat er bereits eine innere Version von dem, so ist es gewesen, bevor er auch nur selber eine eigene Spur gewichtet hat. Und ein grosses Problem in der Strafverfahren ist auch, wir verwechseln Plausibilität mit Worten. Das ist ein weiterer ganz zentraler Punkt. Wir Menschen lieben Geschichten, die zusammenpassen. Und eine Geschichte wirkt überzeugend, wenn sie keine grossen Widersprüche hat, wenn sie einen klaren Anfang und ein klares Ende hat und wenn sie ein Motiv bietet, das man gerade intuitiv versteht. Dann sagen wir, das ist ja plausibel. Und unser Gehirn macht stillschweigend einen weiteren Schritt. Das wird schon stimmen. Aber Plausibilität ist kein Beweis. Plausibilität ist ein Gefühl. Das ist nur ein Eindruck von Stimmigkeit. Und ich weiss, nach über 20 Jahren Erfahrung als Strafverteidiger. Das Leben hat viel wildere Geschichten, als wir das uns vorstellen können. Und wenn wir über die Geschichten im Fernsehen würden sehen, würden wir sagen, hey, Regisseur, hey, jetzt hör auf zu übertreiben. Es wirkt für uns gerade nicht mehr plausibel. Aber so ist die Wirklichkeit. Also ein Beispiel, oder? Ein junger Mann, vorbestraft wegen Gewalt, ist in der Nähe von einem Tatort. Ein Zeuge sagt, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Und man weiss, er war schon mehrfach in Schlägereien verwickelt. Die Geschichte, er hat es wieder da, wirkt sofort super plausibel. Weil sie passt in eine bekannte Schablone. Junger Mann, gewalttätig, wieder Delikt, vielleicht noch Fußballfan. Aber sie kann trotzdem falsch sein. Da wird es eben dann ganz gefährlich, wenn das Plausibilitätsgefühl dazu führt, dass belastende Elemente überschätzt werden und entlastende Elemente unterschätzt oder gar nicht nach denen gesucht wird. Und wenn eben so eine plausible Geschichte steht, dann tut das Strafverfahren oft nur an der Verfeinerung dieser Geschichte arbeiten, statt ernsthaft zu prüfen mit der sogenannten Null-Hypothese, ob es auch hätte anders können sein. Und darum braucht es eine Verteidigung. Weil dann wirkt die Ermittlung selbstverstärkend und sie dient nicht primär der Wahrheitsfindung, sondern der Stabilisierung der gefühlten Worte. Das meine ich mit selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und zentral ist zu wissen, das Problem betrifft uns alle. Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Richterinnen, Richter, Polizistinnen, Polizisten, Verteidigerinnen und Verteidiger, Sachverständige, jede Person. Niemand ist immun. Es ist überhaupt nicht richtig, dass man sagt, Laien sind anfällig und Profis nicht. Im Gegenteil. Wachsende Erfahrung entsteht oft zu einer Art innerer Schnellzug. Solche Fälle laufen meistens so ab. Und darum finde ich es auch problematisch, dass wir Gerichte haben, die nur noch Akten wälzen. Das gibt ganz einen eingeschränkten Blick auf die Wirklichkeit. Und darum weiss ich auch nicht, ob die Spezialisierung bei den Staatsanwaltschaften wirklich so sinnig sind. Weil Erfahrung macht uns sicherer. Aber sie führt eben auch dazu, dass man schnell entscheidet. Vielleicht kennst du das Buch von Kahnemann, wo grob sagt, wir haben zwei Arten vom Denken. Sogenanntes schnelle Denken, das ist intuitiv, automatisch, emotional, effizient. Es erkennt sofort Muster. Und das Denken ist unglaublich wichtig. Ohne das könnte man gar nicht funktionieren und die Menschheit wäre ausgestorben. Und dann gibt es auch das langsame Denken. Es ist bewusst, langsam und anstrengend. Es kostet Energie. Es prüft nach, stellt Fragen und hält Unsicherheit aus. Jetzt im Strafverfahren arbeiten wir unter Zeitdruck, brutal hoher Fallbelastung, emotionalen Situationen, politischem Druck und medialer Aufmerksamkeit. Und all das schiebt uns ins schnelle Denken. Und dort passieren Verzerrungen. Also der erste Eindruck, Plausibilitätsgefühl, das Bauchgefühl, vertraute Geschichten, dem gibt man dann viel schneller nach. Da geht es nicht darum, dass jemand einem anderen Menschen Gutes oder Schlechtes will. Sondern es geht darum, dass wir Menschen in dem System Strafjustiz funktionieren und das System begünstigt systematisch Denkfehler. Und darum ist vielleicht wieder mal ein Halt und das Nachdenken über unsere Strafprozessordnung eminent wichtig. Darüber nachdenken, was für Personen wählen wir aus, die so Strafverfahren führen, welche Kontrollen wollen wir und vor allem, was für Personen setzen wir in die Institutionen, die das überprüfen sollten. Also es ist nicht einfach gleich, was für Richter am Zwangsmassnahmengericht sitzen, mit welcher Ausbildung, mit welchem Hintergrund. Und es ist auch nicht gleich, wer in der dritten Strafkammer am Obergericht sitzt oder dann auch am Bundesgericht. Weil das bestimmt schlussendlich unsere ganze Rechtskultur, unseren Umgang mit Worten. Also wir brauchen eine Strafjustiz, die nicht nur Fälle prüft, sondern auch die eigenen Denkprozesse. Eine Justiz, die sich fragt, wie bilden wir Hypothesen? Wie stark hängt unser Urteil vom ersten Eindruck ab? Wie gehen wir mit der Erinnerung um, die wir als sicher erleben, die aber immer Rekonstruktionen sind? Wo verwechseln wir Plausibilität mit Worten? Und nur wenn man das gezielt reflektiert, kann man gezielt gegensteuern. Wenn ich mir jetzt so die Überlegungen anstelle, denke ich, es wäre sehr wertvoll, wenn man mal spezifische Mechanismen im Detail anschauen würde, wie die selbsterfüllende Prophezeiung, also wie ein formulierter Verdacht, eine formulierte Hypothese sich Schritt für Schritt selber bestätigt. Oder der Ankereffekt, also was macht der Vorschlag, die erste Zahl, das erste Narrativ mit uns Menschen? Oder Bestätigungstendenz, also dass man nur noch das sieht und sucht, was zur Hypothese passt und das andere unterschlägt. Wenn man das einmal wirklich genauer würde anschauen und überlegt, wie diese Verzerrungen auf allen Ebenen wirken und warum es eben so wichtig ist, dass man das benennt und versteht.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.